Deutschlandfunk. Interview der Woche.
In unserem Hauptstadtstudio begrüße ich Ami Ayalon, den ehemaligen Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Herzlich willkommen, Herr Ayalon. Baruch haba, Ami Ayalon.
Tada.
Mein Name ist Sebastian Engelbrecht. Ami Ayalon, Jahrgang 1945, machte in der israelischen Armee Karriere. Er wurde in den 1990er Jahren Admiral und Oberbefehlshaber der israelischen Marine. 1996, nach dem Mord an dem israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin, wurde er für 6 Jahre Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Ami Ayalon studierte im fortgeschrittenen Alter Sozialwissenschaften und Management. Er war Abgeordneter der Sozialdemokratischen Arbeitspartei in der Knesset und von 2007 bis 2009 war er Minister ohne Geschäftsbereich. Herr Ayalon engagiert sich immer wieder für Friedensinitiativen, für einen Dialog mit den Palästinensern und für eine Zwei-Staaten-Lösung. Er ist auch der deutschen Öffentlichkeit durch ein Buch und durch Interviews bekannt. Adon Ayalon, karega ata mevaker et Germania, et Berlin.
Herr Ayalon, im Moment besuchen Sie Deutschland, Berlin, mitten im Krieg in Gaza. Und Ihre Botschaft ist immer noch, dass Frieden erreicht werden kann. Zusammen mit anderen ehemaligen Chefs von israelischen Geheimdiensten, der israelischen Armee und Polizei, haben Sie Anfang August das Ende des Krieges gegen die Hamas in Gaza gefordert und ein Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln. In einem Video sagen Sie, dieser Krieg sei kein gerechter Krieg. Warum?
Zunächst einmal ist das wahr. In diesem Fall vertreten wir die Position der Mehrheit im Staat Israel. Und die sehr klare Aussage ist, mehr als 70% der Bürger des Staates Israel glauben heute, dass dieser Krieg nicht nur ungerecht ist, er ist völlig unnötig. Er ist gefährlich für die Zukunft Israels. Im Moment gefährdet er das Leben der wenigen noch lebenden Entführten. Und darüber hinaus gefährdet er unsere Fähigkeit als jüdischer, demokratischer Staat weiter zu existieren. Wir haben das gesagt, weil wir längst zu dem Schluss gekommen sind, dass Israel alle militärischen Ziele, alles, was mit militärischer Gewalt erreicht werden kann, erreicht hat. Unser militärischer Sieg, wenn man sich die historische Perspektive ansieht, es ist ein militärischer Sieg, der als einer der brillantesten in die Militärgeschichte eingehen wird. Innerhalb von ein paar Monaten haben wir den Iran und das Terrornetzwerk im Libanon militärisch besiegt. Wir haben die Hamas faktisch entwaffnet und haben sehr offensiv reagiert, auch im Jemen. Es gibt keinen größeren militärischen Sieg. Und wir müssen eines verstehen, was der größte Teil der israelischen Öffentlichkeit versteht, aber das politische System nicht versteht. Dass wir eine Situation erreicht haben, in der mit militärischen Mitteln nichts mehr erreicht werden kann. Und der einzige Weg zum Sieg, und Sieg bedeutet, die Hamas zu besiegen, besteht eigentlich darin, die Ideologie der Hamas zu besiegen. Und die Ideologie der Hamas zu besiegen, ist die Pflicht von Staatsmännern, die erkennen, dass die Zeit gekommen ist, sich hinzusetzen und Verhandlungen zu führen. Und meiner persönlichen Meinung nach, und hier äußere ich nicht, was von all den Generälen und Admiralen gesagt wurde, hier sage ich meine persönliche Meinung, eine hoffnungsvolle Zukunft für beide Völker zu schaffen.
Auf dem Feld ist es also unmöglich, die Hamas in Gaza zu besiegen?
Man muss verstehen, was die Hamas ist. Die Hamas ist eigentlich eine Ideologie mit militärischem Arm. Der militärische Flügel heißt Is al-Din al-Qassam. Aber den militärischen Flügel haben wir besiegt. Alles, was mit Waffengewalt erreicht werden kann, wurde erreicht. Die militärischen Ziele wurden übrigens sehr klar definiert. Wir haben die Hamas als Organisation demontiert. Die Hamas funktioniert heute nicht mehr als Organisation, schon gar nicht als militärische Organisation. Wir haben tausende Terroristen getötet, haben ihre gesamte Kommandostruktur getötet, haben ihre gesamte Waffeninfrastruktur zerstört und haben die gesamte politische Führung getötet. Mehr kann eine Armee nicht erreichen. Und dies ist genau die Zeit, in der Staatsmänner verstehen müssen, dass der Sieg über die Hamas bedeutet, ihre Ideologie zu besiegen. Und eine Ideologie kann man nicht mit Waffen besiegen. Man muss sich zusammensetzen und miteinander sprechen.
Das bedeutet, dass auch dieser Angriff jetzt auf Gaza Stadt sinnlos ist?
Auch hier vertrete ich mehr als 70% der Bürger des Staates Israel, die dies jeden Tag in Jerusalem, in Tel Aviv, überall laut fordern. Dieser Krieg ist unnötig. Er ist nicht gerechtfertigt. Er wird die Entführten nicht zurückbringen. Er wird die Hamas nicht besiegen. Und er wird Israel zum Ende des zionistischen Traums führen. Übrigens hat dieser Krieg nur zwei Ziele, nämlich Netanyahu an der Macht zu halten und sicherzustellen, dass das Gerichtsverfahren gegen ihn nicht weitergeht und er nicht ins Gefängnis kommt.
Abgesehen davon lässt sich beobachten, wie man jetzt wirklich die ganze Stadt Gaza, den ganzen Gazastreifen total zerstört. Das ist ein Narrativ, das man schon seit langem in Israel hört. Ganz Gaza muss zerstört werden. Das müssen wir erreichen. Jetzt passiert das. Hat das Sinn, alles zu zerstören?
Ich möchte ein paar Monate in der Geschichte zurückgehen. Die einzige Möglichkeit, dies zu erklären, ist zu versuchen, in die Geschichte des 7. Oktober zurückzukehren. Was uns am 7. Oktober passiert ist, das Abschlachten und Töten von Unschuldigen und die Vergewaltigung und Ermordung von Kindern, haben uns in eine Realität versetzt, die wir nie für möglich gehalten hätten. Die Leute um mich herum begannen, über den Holocaust zu sprechen. Wenn Sie mich fragen, behaupte ich übrigens, dass es Jahre, vielleicht Generationen dauern wird, um herauszufinden, was uns passiert ist. Aber für den Moment ist die israelische Gesellschaft von heute, wenn ich sie beschreiben soll, eine Gesellschaft, die sich im Schockzustand, im Zustand der Angst, der Verwirrung, der Verlegenheit, der Demütigung und der Rache befindet. Nur wenn man das versteht, kann man unser Verhalten in Gaza verstehen. Nicht zustimmen, das ist unmöglich. Ich denke, wir haben die Fähigkeit verloren zu verstehen, dass wir einen Krieg führen, der jetzt nicht mehr gerecht ist. Ein gerechter Krieg ist nur ein Verteidigungskrieg. Aber wenn alle Generäle Ihnen sagen, dass wir alles erreicht haben, was erreicht werden kann, ist das die Unfähigkeit, die Realität zu begreifen.
Aber bis zu welchem Punkt war der Krieg gerechtfertigt und ab welchem Punkt war er nicht mehr gerechtfertigt?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Nach etwa 12 Monaten, gegen Ende des Jahres 2024, als die Generäle zu allen Parlamentsmitgliedern, zu allen Ministern, zu Netanyahu kamen und ihm sagten, Herr Premierminister, wir haben die militärischen Ziele erreicht. Und jetzt, da Sie kein politisches Ziel definiert haben, ist Krieg nie das Ziel. Er darf nicht das Ziel sein. Man zieht nicht in den Krieg, um Menschen zu töten, nicht um Städte zu zerstören. Man zieht in den Krieg, um die Wirklichkeit einer besseren Zukunft zu erreichen. Wenn Sie keinen Verteidigungskrieg führen, wenn Sie wissen, dass die Fortsetzung des Krieges keine bessere Zukunft schaffen wird, dass er die Ideologie der anderen Seite nicht besiegen wird, ist dieser Krieg nicht gerecht. Also, etwa bis November, Dezember 24 war es ein gerechter Krieg. Es war ein Verteidigungskrieg. Seitdem ist der Krieg nicht nur unnötig, er ist auch nicht gerecht. Wir sind für die humanitäre Katastrophe in Gaza verantwortlich. Wir sind nicht schuld. Schuldig ist die Hamas, denn die Hamas benutzt ihr Volk als menschliche Schutzschilde. Die Hamas hat diesen Krieg nicht nur verursacht, sie benutzt die Bevölkerung bis heute als menschliches Schutzschild. Sie stiehlt ihr Lebensmittel. Aber wir sind verantwortlich, weil wir die Macht sind und weil wir darüber hinaus niemandem erlauben, in unsere Fußstapfen zu treten.
Aber
Aber inzwischen spricht man sogar bei den Vereinten Nationen von einem Völkermord. Nicht von den Palästinensern an Israelis, sondern von Israel an den Palästinensern. Was halten Sie also von dieser Behauptung, dass Israel in Gaza Völkermord begeht?
Das ist in keiner Weise ein Völkermord. Das Konzept des Völkermordes beginnt mit der Absichtlichkeit. Israel hat nicht die Absicht, das palästinensische Volk zu zerstören. Aber auf der anderen Seite sind wir für die humanitäre Katastrophe verantwortlich. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Völkermord, das ist kein Völkermord, und unserer Verantwortung dafür, dass Zehntausende von unschuldigen Menschen getötet werden. Deshalb, wissen Sie, das ist ein kompliziertes Thema. Die internationale Gemeinschaft beschäftigt sich offenkundig nicht mit Begriffen und Komplexitäten. Deshalb ist das Ziel übrigens, warum komme ich nach Berlin? Weil ich in Israel zu einem sehr traurigen Schluss gekommen bin. Übrigens nach vielen, vielen Jahren. Nach dem 7. Oktober und nach dem, was heute in Gaza passiert, können wir Israelis und Palästinenser uns gegenseitig nicht als Menschen sehen. Wir glauben, dass es in Gaza keine Unschuldigen gibt. Sie glauben, dass in Israel jeder Ben-Gvir, Smotrich und radikal rechts ist. Dass alles, was man will, ist, zu verbannen und zu töten. Und deshalb ist die einzige Möglichkeit, eine bessere Realität zu erreichen, dass wir uns gegenseitig als das Spiegelbild des anderen sehen. Die internationale Gemeinschaft sieht uns in vielerlei Hinsicht von außen. Sie sieht uns viel pragmatischer. Wir sind uns viel zu nahe. Wir suchen Rache, wir hassen. Das ist keine Realität, die eine bessere Zukunft schaffen kann. Die internationale Gemeinschaft sieht das erstens und zweitens, und das ist neu, und daher rührt mein Optimismus. Die internationale Gemeinschaft erkennt plötzlich, dass das kein kleiner Konflikt ist zwischen Israelis und Palästinensern. Es ist ein regionaler Konflikt, der die Zukunft des Nahen Ostens prägen und die internationale Realität, auch die Wirtschaft, auch die politische Stabilität beeinflussen wird. Wenn man sich heute die Straßen in Berlin, in Paris, in London, in den Vereinigten Staaten, an Universitäten ansieht, versteht man, dass die Menschen Führungen wählen, auch im Blick auf dieses Thema. Und deshalb, die internationale Gemeinschaft schuldet uns nichts. Aber heute besteht da schon ein Interesse. Sehen Sie, der Nahe Osten ist nicht irgendein abgelegener Ort in der Welt. Die Russen sind im Nahen Osten. Sie können ihn nicht aufgeben. Das ist ihre Hintertür. Die Chinesen sind im Nahen Osten. Sie können die Energie und die Billionen, die sie im Iran investiert haben, nicht aufgeben. Wenn der Nahe Osten nicht stabil ist und wenn dieser Krieg nicht gestoppt wird, wird der Nahe Osten zu einem totalen Chaos. Und daher besteht hier ein Interesse der internationalen Gemeinschaft.
Reden wir über internationale Angelegenheiten. Stimmen Sie dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu, der Haftbefehl gegen Premierminister Netanyahu erlassen hat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Sehen Sie, es fällt mir etwas schwer, dem zuzustimmen. Nicht, weil es rechtlich nicht richtig wäre. Ich habe einen Abschluss in Rechtswissenschaften, aber ich kann kein Rechtsgutachten dazu abgeben. Wir tun schreckliche Dinge und unsere Führung beauftragt uns, schreckliche Dinge zu tun. Aber wenn man andere Fälle des Tötens, des Hungers, fast hätte ich gesagt, der ethnischen Säuberung in der Welt ansieht, dann sehen Sie, dass die internationale Gemeinschaft nichts unternimmt und dass sich das Völkerrecht nicht damit befasst. Es gibt generell eine Diskussion über den Begriff des Völkerrechts und den Internationalen Strafgerichtshof. Daher, als Jurist befasse ich mich nicht damit. Ich habe ein Problem mit diesen Entscheidungen.
Ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen und beziehe mich auf das Video vom August, in dem Sie auftreten. Haben Sie die Befürchtung, dass die gegenwärtige israelische Regierung die Substanz zerstört, aus der dieses Land gebaut ist? Können Sie diese These mal erklären?
Ja, zunächst einmal ist ein Staat ein Volk. In der Demokratie befinden sich die Legitimität und die Macht irgendwo auf der Straße. Und unser Fundament besteht, oder sollte zumindest, aus einer Reihe von Werten bestehen. Und meiner Meinung nach ist das, was die Regierung heute tut, die Demontage des gesamten Werterückgrats der israelischen Gesellschaft. Das beginnt zunächst mit Blick auf Menschen, die keine Gefangenen sind. Sie wurden aus ihren Betten entführt. Demokratie besagt ja, wir geben der Regierung tatsächlich Macht, damit sie uns schützt. Diese Regierung hat ihre Bürger im Stich gelassen. Und diese Regierung hat nicht nur ihre Bürger im Stich gelassen. Der menschliche und der jüdische Grundbegriff ist die gegenseitige Verantwortung. Diese Regierung verachtet ihn. Und man sieht, wie der Ministerpräsident immer voller Hochachtung davon redet, aber die Geiseln interessieren ihn nicht. In seiner Politik geht es nicht um sie.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit Ami Ayalon, dem ehemaligen Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Memshelet Germania hivticha bishnat 2008.
Die deutsche Regierung hat 2008 in der Knesset, ich war damals in der Knesset, als Kanzlerin Merkel in Jerusalem auftrat, sie hat kundgetan, dass die Sicherheit Israels zur Staatsraison in Deutschland gehört. Aber Anfang August dieses Jahres hat Kanzler Merz den Export von Waffen nach Israel gestoppt. Zumindest von Waffen, die im Krieg in Gaza genutzt werden könnten. Halten Sie diese Entscheidung der deutschen Regierung für richtig?
Germania hier zu decken?
Schauen Sie, ich bin nicht in der Position, herzukommen und zu sagen, ob die Entscheidungen der deutschen Regierung richtig sind oder nicht. Und ich sage Ihnen, was in meinem Interesse ist oder was ich von Deutschland erwarte. Ich verstehe die historische Verpflichtung Deutschlands. Ich bin ohne Großväter und Großmütter aufgewachsen, weil sie in der Shoah geblieben sind und in die Krematorien geschickt wurden. Es ist eine ganze Generation, die ohne Großeltern aufgewachsen ist. Deshalb verstehe ich die deutsche Zurückhaltung vollkommen. Was ich heute von der deutschen Regierung erwarte, ist zu verstehen, dass jeder, der dem Staat Israel helfen will, noch bevor er anfängt, mit Sanktionen zu drohen oder Sanktionen durchzuführen, dass er uns einen Weg zeigen muss, wenn er uns etwas erklären will. Und der Weg, das sind zwei Staaten. Ich verstehe alle politischen Begrenzungen. Ich denke, lange bevor eine Waffenlieferung gestoppt wird, würde ich erwarten, dass Deutschland kommt und sagt, wir erkennen einen palästinensischen Staat an. Denn die Anerkennung eines palästinensischen Staates schafft eigentlich Hoffnung. Verstehen Sie, wenn man das Verhalten von Menschen ändern will, sollte man sie nicht bestrafen. Manchmal, wenn sie jemanden bestrafen, der bereits Angst hat, verursachen sie viel mehr Aggression. Die Idee, Hoffnung zu wecken, besteht darin, uns Israelis zu sagen, meine Herrschaften, ihr versteht nicht, wie sehr ihr euch selbst gefährdet. Und wir verstehen, dass wir für eure Sicherheit verantwortlich sind. Deshalb sagen wir euch, setzt euch hin und verhandelt, nicht mit der Hamas. Die Deutschen müssen es uns erklären, weil ich versuche es zu erklären und es funktioniert nicht. Wenn die deutsche Regierung kommt und sagt, meine Herrschaften, der einzige Weg, die Hamas zu besiegen, besteht darin, eine Realität von zwei Staaten zu schaffen. Denn damit wird Hamas-Ideologie eigentlich gebrochen. Wenn die deutsche Regierung das tut, sendet sie tatsächlich eine Botschaft, sowohl an palästinensische Radikale als auch an den palästinensischen Terrorismus und an Menschen auf der israelischen Seite, die an ein Groß-Israel glauben und Gewalt gegen Palästinenser hervorrufen. Und übrigens, das sind die, die unseren Premierminister ermordet haben. Deshalb muss diesen beiden Minderheiten eine klare Botschaft überbracht werden. Wir, Deutschland, führen den Zug in Europa an. Ihr müsst euch hinsetzen, um zu verhandeln. Aber ihr sitzt da als zwei Staaten. Der palästinensische Staat, das ist nicht die letzte Karte. Nein, es muss Gleichberechtigung herrschen. Es gibt einen palästinensischen Staat und es gibt einen Staat Israel. Und jetzt setzt euch hin und diskutiert über die Grenzen und die Sicherheit und die Siedlungen und so weiter und so fort.
Zwei
Die israelische Armee kämpft nicht nur gegen die Hamas. Sie hat auch Hamas-Führer in Katar angegriffen. Sie griff und greift in Syrien, im Libanon und im Jemen an. Halten Sie das für gerechtfertigt? Ich meine, das Militär im ganzen Nahen Osten einzusetzen?
Ich finde das nicht gerechtfertigt. Ich denke, es ist ineffektiv. Ich spreche nicht darüber, was bei der Operation erreicht wurde, das Scheitern. Diejenigen, die man töten wollte, wurden nicht getötet. Aber ich rede nicht über das operative System. Manchmal gibt es eine Situation, in der man sich sagt, das ist ja eine erstaunliche militärische Operation, aber was sind die Auswirkungen? Ich verstehe die Operation von Anfang an nicht. Schließlich ist die Hamas-Führung außerhalb des Gazastreifens in der Regel viel pragmatischer, viel gemäßigter. Man tötet dort daher die pragmatische Seite der Hamas. Welche Botschaft sendet man damit also? Und das dann auch noch in einem Land zu tun, das, obwohl es meiner Meinung nach ein sehr negativer Faktor im Nahen Osten ist, sie unterstützen die Muslimbruderschaft, sie unterstützen den muslimischen Radikalismus, das in einem Land zu tun, das Vermittler ist. Sie, Netanyahu, Sie haben Geld von Katar erhalten. Sie haben sie gebeten, Hamas zu finanzieren. Das Gefühl in Israel übrigens, und hier vertrete ich nicht meine Position, ich vertrete die Position von mehr als 70-80% der Israelis. Das Gefühl ist, dass es eine Operation war, um ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln zu verhindern. So sieht es ein Großteil der israelischen Öffentlichkeit. Und in dieser Angelegenheit denke ich, ich weiß nicht, es ist eine Katastrophe.
Lassen Sie mich noch eine Frage im Blick auf die Zukunft stellen. Wenn Sie der Premierminister von Israel wären, was wäre Ihre Taktik? Was wäre Ihre Strategie gegenüber der Hamas nach dem 7. Oktober?
Eine sehr relevante Frage. Nicht, weil ich jemals die Chance gehabt hätte, Ministerpräsident zu werden. Ich habe 4,5 Jahre in der Politik verbracht und erkannt, dass ich ein schlechter Politiker bin. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich es verstanden habe. Aber ich kann Ihnen ganz klar sagen, was ich von einem Ministerpräsidenten erwarte und was ich eigentlich tun würde. Zunächst einmal würde ich sagen, Herrschaften, ich verstehe, dass es notwendig ist, eine Zwei-Staaten-Realität zu schaffen, um die Hamas zu zerstören. Das hat schon Sheikh Yassin von der Hamas gesagt. Die Realität zweier Staaten ist die Zerstörung der Ideologie und des Traums der Hamas. Deshalb, um diese Realität zu schaffen, kündige ich heute an, dass ich bereit bin, mit jedem palästinensischen Führer zu verhandeln, der bereit ist, über zwei Staaten auf der Grundlage von UN-Resolutionen und der Arabischen Friedensinitiative zu sprechen. Das Zweite, was ich sagen würde, wäre, dass ich erwarte, dass diese Verhandlungen in einem regionalen Kontext stattfinden. Ich erwarte, dass sich Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und alle Länder der Region beteiligen, denn die Verhandlungen würden auf der Basis der Entscheidung stattfinden, die Sie 2002 in Beirut getroffen haben. Das ist eigentlich eine Anerkennung. Den Israelis würde ich sagen, meine Herrschaften, wir führen unseren Krieg nun schon seit mehr als 140 Jahren, seit die zionistische Bewegung gegründet wurde. Zugleich gründete sich das palästinensische Volk und wir haben diesen Krieg gewonnen. Im Jahr 2002, als alle Länder der Arabischen Liga in Beirut zusammensaßen und Ja zur Anerkennung, Ja zu Verhandlungen und zum Frieden mit Israel sagten, das war unser Sieg. Sie hissten eine weiße Fahne und wir weigern uns, den Sieg anzuerkennen. Und ich sage Ihnen, diesen Sieg nehme ich an und durch ihn führe ich den Staat Israel zur Realität von zwei Staaten für zwei Völker.
Vielen Dank, Ami Ayalon, für dieses erhellende Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.